Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Und da sind wir wieder mit dem Gamondocast, dem ersten von 2019. War ein kleines bisschen Pause dazwischen. Entschuldigung. Aber jetzt sind wir alle wieder da. Wir sind alle gut reingerutscht. Zumindest ich und Sebastian. Hi.
Hallo zusammen.
Wie man sicherlich am Titel erkennen konnte, reden wir heute über ein ganz spezielles Spiel, einen aktuellen Release. Aber es sind ja auch schon andere Spiele im Januar rausgekommen. Hast du denn da schon eins gespielt?
Ja, tatsächlich. Also momentan so zum Entspannen, mehr oder weniger abends mal ein, zwei Runden, ist Apex Legends. Ja, ich habe mich ein bisschen rein verliebt in dieses doch irgendwie andere Battle Royale, weil einfach sehr viel mehr auf Teamwork Wert gelegt wird. Aber das muss auch noch mit Serverstabilität und so weiter ein bisschen bearbeitet werden. Die andere Variante können unsere Zuhörer dann in näherer Zeit auch nachlesen. Nennt sich ReLegion, ist ein, ja, ich möchte nicht Indie sagen, weil so klein sind sie dann doch nicht, aber doch eher Indie Echtzeitstrategiespiel. Das ja dem noch ein halbes Jahr Polishing sehr gut getan hätte. Da geht's dann um den sogenannten Propheten, den du verkörperst. Und ja, du musst in der dystopischen Zukunft Anhänger um dich scharen, um dann eine Armee gegen das Regime aufzubauen.
Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, welches Genre.
Wie gesagt, Echtzeitstrategie, also
oh, überhört, Entschuldigung.
Gar kein Problem. ist auch wirklich nett gemacht. Also die Ideen. Was mich bei Spielen immer unglaublich aufregt, ist, wenn ich sehe, was die Idee sein sollte und wie es dann umgesetzt ist. Und das schafft's wirklich, dass ich eine halbe Stunde spielen kann und danach meine Tastatur an die Wand schmeißen möchte. Einfach nur, weil die so viele unglaublich gute Chancen und Ideen versaut haben. Und dann halt eben die Anpassung. Also ich habe, glaube ich, häufiger den Absturzbildschirm gesehen als tatsächlich gespielt.
Oh, das ist immer super ärgerlich.
Das können unsere Leser dann ja in den nächsten Tagen selber nachlesen. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du im Januar auch schon was Neues begonnen?
Ja, ich hoffe, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast raus ist, ist dann auch schon mein Review zu Intruders Hide and Seek raus, von dem ich jetzt auch nicht so begeistert war.
Oh Gott.
Aus teilweise ähnlichen Gründen.
Das 2019 startet schlecht, sagen wir es einfach mal so.
Es ist ein Budgettitel und es gibt auch andere gute Spiele. Ich hab's mit Apex Legends versucht, aber erstens habe ich realisiert, länger schon Battle Royale ist, glaube ich, allgemein nicht meins. Und Online-Shooter sind nicht mehr meins, weil entgegen der Aussagen älterer Leute als ich bin ich, glaube ich, alt.
Ich kenne das mit der Reaktionsgeschwindigkeit und oder wenn man dann Pixel in weiter Ferne sieht und man wundert sich, dass man schon tot in der Ecke liegt.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Also so geht's mir auch häufiger, aber es macht mir trotzdem Spaß.
Das Schlimmste ist, ich habe den zweiten Tag gespielt und ich war in einem, es sind immer Dreierteams, ne?
Ja, Dreierteams. Richtig.
Und ich war in einem Team mit einem anderen, der dann gerade angefangen hatte und dann jemanden, der war dann Level 5, Level 7.
Ja, ist halt relativ nah am Anfang. Also ich habe jetzt auch schon Leute gehabt, die Level 20
jenseits der bösen 20 waren. Aber es war jetzt quasi letzte Woche Mittwoch, also
kurz nach Release.
Ein oder zwei Tage nach dem Release. Und der hat dann anscheinend gesehen, dass wir dann noch quasi so mit null Kills und sowas waren und hat dann erstmal laut geseufzt und sich angestellt und du Bastard, das Spiel ist seit zwei Tagen raus. Entschuldigung, dass ich ein Leben hab.
Ja, aber solche Leute hast du doch immer. Aber Toxic Communities ist ein Thema. Das könnten wir eigentlich auch mal in einen Podcast reinbringen.
Aber naja, das Schöne an Apex Legends ist ja, an und für sich muss man nicht super viel reden. Weil es dieses Ping-System gibt, das ist ganz okay.
Ja, das Ping-System sorgt auch dafür, dass du wirklich mit wenig Kommunikation sehr, sehr viel anzeigen kannst. Also für verbal Faule ist es wirklich das optimale Spiel. Also auch für mich.
Ja, aber ja, im Allgemeinen, das ist nicht so meins. Ich besinne mich da lieber auf, was jetzt auch im Januar aus Early Access rausgekommen ist, Slay the Spire.
Das sagt mir gerade, um ehrlich zu sein, gar nichts.
Oh, ist schon länger in Early Access gewesen, quasi jetzt schon ein Kultspiel. Das ist ein Kartenspiel, ein Deck-Building-Spiel.
Oh, jetzt wo du das sagst, doch, ich meine, das ist doch ein Roguelike-Sammelkartenspiel, in Anführungszeichen, oder?
Ja, genau.
Das wollte ich mir unbedingt nochmal angucken. Du sagst, ist empfehlenswert.
Es ist ein wirklich fantastisches Spiel, also ist wahrscheinlich Top 5 dieses Jahr.
Das klingt doch schon mal gar nicht so verkehrt.
Also definitiv empfohlen. Ja.
Und gekauft.
Von daher, ja, jeder kriegt ein gutes Spiel, jeder kriegt ein Spiel, aber daraus können wir schöne Reviews machen für www.gamondo.de, falls man nicht sowieso auch schon auf der Seite gewesen ist.
Da sind die
Und
meisten ja.
Dann gab es natürlich im Januar ein großes Highlight, über das wir heute etwas länger reden, und zwar RE Doppelpunkt 2. Da sind diese
Ich
zwei.
glaube, es ist nur RE2, aber ich
Ja.
möchte mich da nicht festlegen.
Ich fand es nur ganz clever, weil E-Mail, Lingo und Return und Remake und. Ey, egal. Resident Evil 2.
Ja, das die Neuauflage des 1998 erschienenen Klassikers, der so mehr oder weniger Capcom dann endgültig in den Erschaffer des Survival-Horrors eingebracht hat.
Jo, ja. Ich meine, über Survival-Horror-Filme kann man streiten, auch wenn andererseits Capcom hat auch Sweet Home gemacht, glaube ich.
Da bin ich mir gerade doch, müsste aber Capcom gewesen sein. Also ganz hundertprozentig festlegen möchte ich mich auch hier nicht, aber wenn ich mich nicht täusche, hast du vollkommen recht. Ich meine,
Ja.
der klassische Survival-Horror wäre ja auch eigentlich kurz vorher von, wie heißen die Franzosen denn jetzt nochmal? Auf jeden Fall ist das Spiel Alone in the Dark. Das wäre ja eigentlich dasselbe Spielprinzip gewesen, aber
Sweet
das wurde
Home nicht
halt
vor Alone in the Dark rausgekommen? Weil Sweet
weit
Home war
vorher,
ein
weit
NES-Spiel.
vorher. Das ist weit vorher rausgekommen, aber das war ja im eigentlichen Sinne, beziehungsweise da ist wahrscheinlich noch keinem eingefallen, dass es man es vielleicht als Survival-Horror nennen, betiteln könnte.
Ja, und ich meine, man könnte jetzt noch weiter zurückgehen zu Freitag der 13. für NES oder für Commodore 64.
Es gab doch unendlich, es gab auch noch es gab wirklich unendlich viele in der Zeit. Es gab auch noch Uninvited. Oh doch, nee, mir fallen keine mehr aus dem Alter ein gerade.
Aber ich schätze, es ist auch schwierig, da jetzt zu unterscheiden zwischen Survival-Horror und Horror. Immer noch irgendwie schwierig, insbesondere wenn man bedenkt, dass dann Resident Evil zwischenzeitlich zu Action gegangen ist. Aber egal, reden wir dann über, wie du so schön gesagt hast, 1998. Ich hätte einfach 98 gesagt, einfach damit man nicht das Gefühl hat, dass es ganz so lange her ist.
Ach, das ist doch nicht lange her. Da waren wir noch jung und frisch. Da bin ich gerade 10 geworden.
Ja, eben. Darum ist es lange her, weil ich damals jung und frisch war.
Ja, im Prinzip musste Capcom innerhalb von kürzester Zeit den zweiten Teil programmieren, wollte den eigentlich auch schon in die Tonne kloppen. Da der erste
Haben
dann
wir den in die
aber.
Tonne gekloppt?
Ja, es stimmt, es gab noch ein 1.5, richtig?
Ja, also quasi das Original, der Original zweite Teil von dem neuen Producer, weil es war ja nicht Shinji Mikami, es war jemand anderes. Eventuell hast du eine Seite offen, wo es drauf steht?
Nein, habe ich tatsächlich leider nicht. Ich habe, wie gesagt, auch gerade noch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es ja, dass es noch mal in die Tonne gekloppt wurde. Also Resident Evil 1.5 quasi. Das habe
Ja,
ich wirklich nicht auch.
da hatten sie halt das Spiel gemacht mit Leon Kennedy und Eliza Walker, glaube ich.
Die 1.5-Version oder das Resident
Die
Evil 2?
1.5-Version, die 1.5-Version.
Das könnte tatsächlich, warte, das haben wir doch gleich. Finden wir es doch mal raus für unsere Zuhörer.
Ja, derzeit schwalle ich weiter auf Gefahr hin, dass es komplett falsch ist. Hauptsächlich war das Problem, es hat halt auch in einer Polizeistation gespielt, aber einer Polizeistation, die wie eine Polizeistation aussah. Und da hat Shinji Mikami dann gesagt, das ist zu langweilig und das Spiel ist zu langweilig und wir brechen ab so bei 80% Fertigstellung.
Du hast vollkommen recht, es war Eliza. die später dann doch nochmal eingeführt wurde. Aber es war Eliza und, Elsa Walker, Elsa, nicht Eliza, Elsa Walker, Lillian
Elsa.
S. Kennedy. Und ja, das haben die einem unerfahrenen Team anvertraut. Es gibt tatsächlich in den Unterlagen, die ich gerade vorliegen habe, keinen Namen des Teams.
Ich meine,
Und
es ist
ja.
dasselbe Team, was im Endeffekt auch Resident Evil 2 dann gemacht hatte, aber sie haben dann einen neuen Schreiber eingestellt, Shinji Mikami, der dann erst so als Produzent ein bisschen außenstehend war, hat sich dann ein bisschen mehr involviert und sie haben quasi Levels viel neu gemacht, viele Assets neu gemacht und herauskam Resident Evil 2.
Na, auf jeden Fall war der eigentliche Goldesel zu der Zeit von Capcom ja Street Fighter.
Ja.
Und dementsprechend war das ja mehr oder weniger für den Großteil der japanischen Mitarbeiter mehr oder weniger eine Degradierung, dass sie dann von Street Fighter abgezogen wurden, um woanders dran zu arbeiten, was sich dann später Resident Evil 1 nannte oder Biohazard, wie es in Japan heißt. Und in der Folge war es natürlich ein Überraschungserfolg, dass ausgerechnet das tolle Gruselabenteuer in der wunderschönen Zombie-Villa, falls sich jeder daran erinnert, die Szene mit den Hunden ist, glaube ich, legendär. Die beschreibt, glaube ich, auch jeder als der erste Schockmoment in diesem Spiel oder richtige Schockmoment. Und das hat sich, glaube ich, zwischen 200 und 300.000 Mal verkauft. Und in der Folge wurde, glaube ich, ein Monat oder, nee, es war, die Legende war eine Woche und im Original war es dann ein Monat nach dem Entwicklungsschluss des ersten Teils entschieden, wir brauchen einen zweiten Teil. Wie es immer so ist mit erfolgreichen Spielen.
Und dann,
Und
ja, 2 Jahre später war es dann, ne? Weil Resident Evil 1 war 96.
ist vollkommen richtig. Und 2 Jahre später kam dann Resident Evil 2 raus. Und hat das ganze Geschehen dann von einer ziemlich abgeschlossenen Villa mit tiefen, tiefen Forschungslabor. Oh Gott, hätte ich das als Spoiler taggen müssen? Ich hoffe, es hat bisher jeder gespielt.
Das ist ein wirklich altes Spiel.
Eben. Und die Originalfassung lohnt sich auch tatsächlich nicht mehr zu spielen. Also, wenn das noch jemand von unseren Hörern spielen will, ich würde euch empfehlen, auf die Remakes zuzugreifen, die im Großen und Ganzen das Originalspiel nur in neuere Grafik versetzen.
Definitiv, was man lassen sollte, außer man will sich lustige YouTube-Videos angucken, ist die DualShock-Version von Resident Evil 1, was die zweite Neuauflage des Spiels war. Müsste, glaube ich, 97 rausgekommen sein. Aber da mussten sie die Musik komplett ändern. Und die Musik von Resident Evil 1 ist ziemlich gut. Die Musik von Resident Evil 1 DualShock Edition ist
Albern.
interessant.
Ich
Die ist
hätte es
wirklich,
albern
wirklich
genannt.
interessant. Also ich kann nur empfehlen, da mal auf YouTube reinzugucken, aber wenn man irgendwie Sammler ist und noch eine PlayStation 2 oder eine PlayStation 1 zu Hause hat und unbedingt mal Resident Evil 1 im Original spielen will, definitiv nicht in der DualShock Edition.
Ja, wie gesagt, von meiner Seite aus, ich empfehle euch die Remakes, die zahlreichen Remakes auf verschiedenen Plattformen, GameCube, PS4, Xbox, zu nutzen, das macht deutlich mehr Spaß und schaut sich auch deutlich besser an. Aber zurück zu Resident Evil 2, wo wir das Ganze dann von der Villa in die Stadt und hauptsächlich in ein Polizeirevier verlegt haben.
Ja. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend fand damals, weil ich fand einfach eine coole Idee, oh, es ist jetzt in einer Stadt und das ist größer. Und im Endeffekt hat sich dann rausgestellt, das Spiel ist nicht wirklich so unähnlich zu dem ersten Resident Evil, was das Setting
Ganz
angeht.
nach dem Motto Never Change a Winning Team.
Sozusagen, ja.
Ja, aber was sich daran legendär einfach gemacht hat, war, es war ja auch das erste, ja, mehr oder weniger die ins Gesicht springende Resident Evil, weil das trotz Indizierung in Videotheken zumindest häufig noch kurz vor der Indizierung, in Videotheken häufig noch offen vertrieben wurde, während das erste ja wenn ich mich recht entsinne, noch vor der Veröffentlichung auf dem Index gelandet ist. Und ja, da kann ich direkt mal meine Anekdote auspacken.
Ja,
Wie gesagt,
wunderbar. Wo warst du 1998?
Bei einem guten Kumpel zu Hause, der von seinen Eltern aus unerfindlichen Gründen alle Konsolen immer geschenkt bekommen hat. Mittlerweile haben wir keinen Kontakt mehr. Das gute Kumpel sollte ich mir vielleicht aber deswegen sparen. Tut mir leid, René, war nicht böse gemeint. Ja, seine Mutter hat von diesen lustigen Zeichen in Rot auf der Packung nicht sonderlich viel gehalten und hat uns das dann ausgeliehen. Nun musst du dir vorstellen, sein kleiner Bruder, der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 7 war, wenn ich mich nicht täusche, René mit seinen 10 und ich mit meinen 10, sitzen bei ihm auf dem Bett, war ein Hochstellbett, fangen dieses Spiel an. Und ich betone nochmal, wir waren 10 und 7 oder 8. Und ja, erstmal dieser Moment mit der Tankstelle, dann kurz darauf, also erstmal dieses wunderbare Rendervideo, was zu der Zeit ja auch schon mal sehr schick anzusehen war. Heutzutage eher pottenhässlich, aber das habe ich auch nie gesagt, natürlich. Dann kurz darauf einfach diese ganzen zerfetzten Dinger, um genau zu sein, halt Zombies. Unsere Anti-Veganer-Freunde, die dann auf einen zutorkeln und dazu die gruselige Musik und die gruselige Soundkulisse. Und ja, nach, ich glaube, einer Viertelstunde, wir haben es noch bis ins Polizeirevier geschafft und bis zum Licker, das weiß ich noch. Und nach dieser Szene waren wir alle so aufgebracht, dass wir das Spiel ausmachen mussten und keiner hat sich getraut, die scheiß Konsole auszumachen und vom Bett runterzusteigen, weil unterm Bett könnte ja irgendwas lauern. So saßen wir dann nun auf diesem Bett, völlig verzweifelt, weil keiner die Konsole ausmachen wollte. Und es fing so langsam an, in Tränen überzugehen, als die Mutter dann reinkam und dann das erste Mal geschnallt hat, dass sie ein Spiel ausgeliehen hat, das ab 18 war und nach dem, was sie auf dem Bildschirm halt sah, auch hochgradig, ja, sagen wir einfach mit Gewalt nicht gespart hat. Das gab ein wenig Geschrei und danach wurde ich dann auch vor die Tür gesetzt.
Ja. In die dunkle Nacht.
Ja, zum Glück war es hellichter Tag, aber ich weiß
Ah,
auch heutzutage
okay.
nicht, wie ich mich bei helllichtem Tage fürchten konnte, aber es ging. Es ging.
Ja, und ich hoffe, du hast dann deine Lektion gelernt und danach nie wieder gewalttätige Videospiele gespielt.
Nein, ich doch nicht, niemals. Oh Gott, das war noch zu einer Zeit, wo man raubkopieren konnte, ohne dafür direkt an den Pranger gestellt zu werden.
Ja, dafür hast du es jetzt zugegeben und ja.
Ja, das tun aber auch andere, deswegen tue ich mich da nicht so sonderlich schwer mit.
Ja, Zugriff, Zugriff und so.
Oh nein, sie stören meine Bude. So, wieder zurück zum Thema. Resident Evil hat damals einfach unglaublich viel Eindruck geschindet, weil es einfach nochmal alles, was der erste Teil schlecht gemacht hat, zumindest in Zügen verbessert hat. Wir reden jetzt nicht über die grandios bescheidene Steuerung. Aber es war einfach möglich, sich in 360-Grad-Winkeln zu bewegen, was an sich eine gute Sache war, in der Steuerung umgesetzt halt unglaublich panzerartig sich angefühlt hat. Also man war super, super langsam. Und man war permanent unter Munitionsmangel. Man war einfach permanent unter Munitionsmangel. Man konnte nicht alles umbringen, was einem in den Weg kam. Man war einfach hilflos. Und dann kommen noch diese coolen Dinger wie der Licker in damals doch recht guter Grafik. Die Hintergründe waren vorgerendert und die Charaktere aus Polygonen. Ja, wenn man sich das heute anguckt, frage ich mich, warum ich früher gegruselt habe, um ehrlich zu sein.
Ah, ich meine, es geht. Die Hintergründe sehen immer noch sehr gut aus.
Das stimmt, das haben vorgerenderte Hintergründe aber immer so an sich, wenn ich das richtig, ja doch, doch. Mir fällt keins ein, wo vorgerenderte Hintergründe nachher hässlich wurden.
Naja, ich meine, es geht. Resident Evil 1.5 hat ein paar sehr hässliche Hintergründe.
Die wahrscheinlich nicht nachgerendert wurden. ja, dazu kam das Inventarsystem, das dir einfach nicht erlaubt hat, unendlich viele Gegenstände mitzunehmen. Ich glaube, es waren im Original von Anfang an 8 Stück. Kommt das hin?
Soweit ich weiß, sind es unterschiedlich viele je nach Charakter. Oder war das Resident Evil
War das
1? Vielleicht waren es
bei
beide.
1? Bei 1 war es auf jeden Fall so, das weiß ich noch, weil ja, dafür hatte Claire ja, nicht Claire, Jill am Anfang die Pistole. Und Chris nur ein Messer, der konnte aber halt eben mehr schleppen, weil er mehr Muskeln hatte. Aber bei 2, meine ich, waren es bei beiden 8. Aber ich kann mich gerade darauf nicht so ganz Ich finde dazu auch gerade nichts, was mir die Antwort dazu liefern würde, was das alles natürlich sehr einfach machen würde und verschleiern würde, dass ich gerade danach suche. Bleiben wir dabei, es waren maximal 8 Gegenstände. Und man musste dann eben die Gegenstände in diese lustigen Lagerkisten wie in Teil 1 auch reinlegen. Und was natürlich auch immer noch hängen geblieben ist, ist einfach diese Türanimation. Können wir hier eigentlich beim Schnitt bitte die Türanimation, das Geräusch einspielen? Kriegen wir das?
Oh ja, das war ein sehr
Suchst du?
schönes Geräusch. Sehr gut. Habe ich
Das war
gut
ein
gemacht.
großartiges Geräusch.
Ein fantastisches Geräusch. Spielen wir es nochmal ab. Ja, sehr gut, sehr gutes Geräusch.
Auf jeden Fall, das waren alles Alleinstellungsmerkmale für dieses Spiel, weil vorher hattest du einfach nie die Problematik, dass du entweder ein endliches Inventar hattest, womit das Spiel zu großen Zügen auch zu einem Action-Adventure wurde, weil man eben halt Gegenstände kombinieren konnte, untersuchen konnte. Und in der Folge, ja, entweder neue Gegenstände erschaffen konnte, also ein rudimentäres Crafting-System möchte ich es nennen, oder aber auch, ja, all Gegenstände, die man erhalten hat, als andere Gegenstände dann plötzlich wahrnehmen konnte durch das Untersuchen. Oh Gott, da war das, diese Polygone, wenn du dir diesen Bildschirm angeguckt hast, das war eigentlich so hässlich. Aber zu der Zeit halt eben weltbewegend. Und ja, es waren einfach Alleinstellungsmerkmale. Und man hatte nie das Problem, dass das Inventar limitiert war. Man hatte nie das Problem vorher, dass man keine Macht gegen den Gegner hatte. Aber im Endeffekt ging es halt nun mal jetzt dahin, dass du hilflos warst. Ein Trick, den sich Jahre später Amnesia dann auch nochmal zu Nutze gemacht hat und sehr erfolgreich durchgesetzt hat.
Ja, quasi so die andere Art Horror, die sich dann da abgesetzt hat, was auch ein Podcast wert wäre, aber nicht diesen.
Korrekt, korrekt.
Also nicht nur Amnesia, sondern auch allgemein die Entwicklung von Horrorspielen.
Das
Ja.
Spiel wurde damals für sage und schreibe 7 Plattformen veröffentlicht, wobei eine davon eher, ja, die ist mittlerweile runtergenommen. Es war damals Game.com, also so eine Art rudimentärer Cloud-Service, möchte ich es nennen. Ja, hat nicht lange überlebt. Reden wir darüber nicht weiter. Aber die Version, an die alle denken, wenn man von diesem Spiel spricht, ist natürlich die PlayStation 1-Version.
Definitiv nicht die beste Version. Das wäre, glaube ich, ah, ich weiß es noch nicht mal. Entweder die PC oder die Dreamcast-Version. Ich weiß es
Da
nicht genau.
würde ich mich auch nicht festlegen. Die waren von der Stabilität her auf jeden Fall um einiges besser, auch was die Framerate anging, die immer mal wieder gerne in Szenen mit viel Feuer eingeknallt ist und sich dann bei, sagen wir einfach, in einem Spiel, wo man sich wie ein Panzer bewegt, ist, wenn die Framerate runterfällt und man versucht, von einem Zombie zu flüchten, dieser Framerate-Drop entscheidend und unglaublich ungünstig. Und es gab natürlich auch 2 CDs. Man konnte einmal die Kampagne mit Leon Kennedy durchspielen. Und entgegen Resident Evil 1.5, das ja eingestampft wurde, war unser zweiter Charakter Claire Redfield, die Schwester vom im ersten Spiel schon vorgestellten Chris Redfield. Beide mit eigenen, ja, Motivationen, warum sie nach Raccoon City, nach Resident Evil City. Jawohl, jetzt geht's los.
Resident City.
Ja, würde. Weißt du eigentlich die Geschichte hinter den Namen? Ich versuche die ganze Zeit rauszufinden. Ich
Die
weiß nicht.
Geschichte hinter dem Namen ist, wie du ja gesagt hast, ursprünglich hieß das Spiel Biohazard in Japan. In den USA eher schwierig, weil A, Biohazard ist da einfach ein Wort und es gab zum Beispiel diverse Punk- oder Hardcore-Bands, die so hießen. Von daher allgemein schwierig. Deshalb haben sie, ich glaube tatsächlich sogar international innerhalb der Firma einen Wettbewerb gestartet, wer auf den besten Namen kommt. Und anscheinend war der beste Name Resident Evil, was einerseits ist der Name okay, andererseits ist der Name sehr japanisch.
Naja, ich meine, Resident Evil, man könnte es als bürgerliches Böses übersetzen, man könnte es als häusliches Böses übersetzen. Genug Variationen hast du ja, aber es ist auf jeden Fall was Böses.
Ja, darum Evil. Aber ja, es ist. Es ist auf jeden Fall ein einprägsamer Titel und in gewisser Weise ein besserer Titel als bei. Es ist schwierig. Es ist
Na,
schwierig.
es ist auch, glaube ich, eine mühsame Diskussion, das. Ich wollte nur mal kurz wissen, ob du die Geschichte kennst, weil ich wusste, dass es dazu eine gibt. Ich habe sie nur auch nur nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil sie es international dann ja, wie du schon so schön sagtest, als Resident Evil vermarktet haben und damit halt ein riesiges Franchise aufgebrochen haben.
Mit so vielen Spielen und viele davon sind sogar gut.
Ja, hauptsächlich die Hauptreihe, um ehrlich zu sein. Hauptsächlich, wenn man von 5 und 6 absieht. 5 war okay, aber 6 war die absolute. Naja.
Ich muss da eine komische Lanze für Resident Evil 6 brechen. Es ist definitiv kein gutes Spiel. Aber ich habe es Koop komplett durchgespielt, alle Stories und was auch immer, und ich hatte einen Riesenspaß damit. Wenn man in der richtigen Stimmung ist und mit den richtigen Erwartungen rangeht und es Koop spielt, macht es Spaß, auch wenn es ein schlechtes Spiel ist.
Du hattest aber nicht zufällig irgendwelche Substanzen-Intus, oder?
Na, na.
Ja,
Na, ich glaube nicht. Die
wie gesagt.
grünen und roten Kräuter.
Ah, natürlich, nur Heilkräuter, nur Heilkräuter. Immer an die Gesundheit denken und viel Gemüse essen.
Ja, mein persönlicher Favorit ist da ehrlich gesagt Resident Evil 4. Mit den Original Resident Evil Spielen konnte ich nicht viel anfangen, weil ich mag keine Panzersteuerung und keine statischen Kameraperspektiven und ehrlich gesagt, selbst das Resident Evil 1 Remake hat mich nicht lange deswegen drin gehalten. Ich meine,
Ja.
gut, abgesehen davon war ich auch damals mehr als heute ein Schisser und habe sowieso nicht viele Actionspiele gespielt. Ich glaube, Resident Evil 2 habe ich das erste Mal 2001 gespielt und dann noch nicht sehr lange. Weil am selben Tag habe ich mich dann dazu entschlossen, schwer mit Grippe krank zu werden und meine Eltern haben gemeint, obwohl ich glaube ich zu dem Zeitpunkt 16 war, dass das irgendwie mit dem gewalttätigen Spiel zusammenhing, was süß war, aber ja. Ich habe es dann tatsächlich auch nicht mehr gespielt, weil, keine Ahnung, mir hat es eh nicht gefallen.
Ja,
Zur Steuerung.
das ist auch nicht jedermanns Geschmack. Also ich, wo du es gerade schon angesprochen hast, können wir es auch direkt mit einbauen. Feste Kameraperspektiven, da das ja auch ein großer Bruch im Remake ist. Feste Kameraperspektiven, die ja eigentlich mehr dazu gedient haben, dir die Übersicht zu rauben. Du hörst schon den nächsten Zombie hecheln, hast aber keine Ahnung von wo. Waren einerseits ein Ärgernis, weil du natürlich deswegen nicht sehen konntest, andererseits natürlich auch ein nötiges Element, um den Horror irgendwo unterzubringen. Und ich glaube auch ein Stück weit, um die Leistungsfähigkeit der Konsole, für die es primär erschienen ist, erstmal nicht zu überschreiten.
Ich meine, das sowieso mit den vorgerenderten Hintergründen musste ja nicht so viel gerendert werden. Von daher, auch wenn man es heute nicht mehr glaubt, die Personen und die Monster sahen dann auch vergleichsweise sehr gut aus für PS1-Verhältnisse.
Auf jeden
Angesichts
Fall.
dessen, dass PS1 immer so die Schwierigkeiten hatte mit, ich weiß nicht, Menschen.
Allgemein mit, ich würde es 3D-Charakteren nennen, egal in welcher
Ja,
Form.
ja, ja.
Diese sehr dünnen Gelenke immer.
Von daher,
Na.
das war damals schon die richtige Entscheidung, aber definitiv nichts für mich. Aus
Ja, aus der heutigen
diversen Gründen.
Sicht. Aus der heutigen Sicht kann ich es auch nicht mehr ganz vertragen, aber mit den Augen des 10-jährigen Jungen, der ich damals war, war es großartig. Es war einfach großartig. Na, zurück zur Jill und, ach, zur Jill sage ich schon wieder. Ich werf die heute noch bestimmt dreimal durcheinander, ich sag's dir. Zurück zu Claire und Leon. Das Besondere an Resident Evil 2 war, das gab's bei Teil 1 nämlich, glaube ich, nicht. Wenn du mit einem Charakter durchgespielt hast und die Story nochmal mit dem zweiten Charakter durchgespielt hast, hast du eine komplett andere, nee, nicht komplett andere, waren ja schon die gleichen Schauplätze, aber du hast ein paar andere Zwischensequenzen gehabt und auch einen anderen Story-Outcome.
Das ist richtig. Und ich meine, vielleicht sollten wir jetzt nicht groß um den Brei drumherum reden, weil ich meine, Resident Evil 2, das Remake, viele Sachen gleich. Die Perspektive ist nicht gleich. FPS sind, je nachdem, wo man spielt, relativ gut bei 60 FPS. Aber zum Beispiel, das ist ja gleich geblieben. Die zwei Kampagnen sind gleich geblieben.
Selbst die Zusatzkampagnen sind gleich geblieben.
Selbst die Zusatzkampagnen sind gleich geblieben, inklusive Tofu-Block.
Korrekt. Und den Tofu-Block haben sie auch noch in der PR so gut genutzt, dass es einfach auch noch irgendwie wie ein richtig geiles Feature rüberkommt.
Ja, es ist irgendwie, ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine andere Welt, weil wenn wir uns an Street Fighter 5 erinnern, wo Capcom, sagen wir mal, nicht sehr großzügig war, ist es dann doch eine Überraschung, dass das Remake so überraschend intakt rüberkam und jetzt sogar zusätzliche Inhalte kriegt. Für uns morgen, ich schätze, wenn der Podcast raus ist, wird dann
Wahrscheinlich
die
gestern oder
erste
vorgestern.
DLC-Story schon draus sein.
Ja, dürfte. Ghost, wie Ghost Survivors? Ghost Survivor? Ghost Survivors auf jeden
Ich
Fall.
glaube einfach nur Ghost Survivors, wo man dann drei Charaktere spielt.
Und nach aktuellen Infos ist das einmal der Besitzer des Waffenladens, einmal was? Nee, das war
Die
nicht
Frau
in
des
der Kämpfe.
Bürgermeisters, die Frau, nicht die Frau, die Tochter des Bürgermeisters.
Genau, und
Und ein Spezialtyp, der nicht Hank ist.
ja, der aber mit Hank irgendwie in der gleichen Einheit sein sollte oder war oder wie auch immer. Auf jeden Fall in der gleichen Anlage wie Hank ist. Oder wo Hank herkommt, besser gesagt.
Ja, wie gesagt, darüber können wir noch nichts sagen, weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht raus. Worüber wir reden können, ist das Remake an sich. Wie gesagt, ich bin da relativ jungfräulich rangegangen, weil so viel Resident Evil 2 habe ich nicht gespielt. Bei dir klingt es so, als hättest du dann im Endeffekt doch irgendwann das Spiel komplett durchgespielt.
Ich hab's nochmal nachgeholt, ja. Ich konnte das nicht auf mir sitzen lassen, dass ich mich vor dem Spiel fürchte. Das war dann der jugendliche Leichtsinn dann. Ja, wundert's dich eigentlich, dass ich so verstört bin? Guck dir doch an, was ich in meiner Jugend gespielt hab. Nein, aber ich hab's dann tatsächlich, ich glaube, mit 16 oder 17 nachgeholt. Da war ich in der Phase, wo ich Silent Hill für mich entdeckt habe und dann war ja immer wieder die Diskussion, ist Silent Hill jetzt so mehr oder weniger Konamis Counter gegen Capcoms Resident Evil oder ist das doch was völlig anderes? Hat beides seinen eigenen Reiz, spielt sich aber nun mal trotzdem sehr ähnlich. Und in der Phase habe ich dann auch Resident Evil 2 nachgeholt. Was allerdings, muss ich zugeben, in der Originalversion mich häufiger zum Verzweifeln gebracht hat als im Remake. Also ich würde schon fast sagen, das Remake ist leichter oder ich bin einfach nur ein erfahrenerer Spieler.
Als jemand, der ganz neu rangegangen ist, ich finde den Schwierigkeitsgrad vom Remake interessant, weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das Spiel schwerer ist, als es wirklich ist. Was an sich für das Spiel spricht, weil ich war dann oft eher panisch und hatte dann das Gefühl, dass ich kurz vor dem Exitus bin. Aber überraschenderweise hatte ich dann zumindest in der Kiste immer Heil-Items rumliegen und so. Von
Das
daher, das geht.
ist ein Phänomen, das gab es in der Originalversion so nicht. Ich hatte in der Originalversion, glaube ich, nie Heil-Items übrig. Im Remake habe ich jetzt tatsächlich den ganzen Kasten damit voll. Ich habe es auch auf normal, glaube ich, erst gestartet und wollte dann die nennen es so schön B-Storyline, mit Veteranen durchspielen. Also das hat mich irgendwie. Ja, enttäuscht möchte ich nicht sagen, weil du musst ja trotzdem immer noch mal zurück zur Kiste kommen. Das wird ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel, über den wir später noch mal reden, verdammt schwer. Aber ich habe auf jeden Fall immer noch was auf Lager, wenn es mir ausgeht. Das hatte ich eben, wie gesagt, in der Originalversion nie, aber das kann auch an meiner Erfahrung liegen mittlerweile. Oder ist es wirklich fairer gestaltet?
Ja, es ist schwer zu sagen, weil ich meine, so originalgetreu das Spiel ist ja interessanterweise Gameplay der Punkt, der quasi komplett anders ist. Angesichts dessen, dass man jetzt zielen kann und so. Und ich meine, sie haben es natürlich wesentlich schwerer gemacht als jetzt zum Beispiel bei, keine Ahnung, Resident Evil 6, wo Zombies dann einen Headshot und dann sind sie tot, wie man es halt denkt.
Naja,
Hier
in
kann man den
VR
ganzen Kopf mehr
war.
oder weniger abschießen, also nicht ganz, nicht wie bei Dead Space, aber ja, sah halt
Ja, ist
viel aus.
richtig. Ich finde auch tatsächlich, die Zombies sind bei Resident Evil 2. Resident Evil 2 hat es für mich hinbekommen, Zombies wieder gruselig zu machen. Weil die halt einfach eine permanente Gefahr darstellen und einfach unglaublich viel aushalten für ja, Leichen, die schon eigentlich von sich aus zerfallen sollten, theoretisch, oder zumindest so wie manche von denen aussehen, auf jeden Fall schon längst dreimal tot sein müssten. Und wenn dann noch so ein halber Kiefer auf dich zuläuft, dann geht dir dann doch irgendwann so ein bisschen der Stift.
Ja. Und ich meine, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, an und für sich sterben die Zombies an sich gar nicht, außer man schießt ihnen komplett den Kopf ab. Was mehr
Och.
oder weniger zufällig ist, weil es mehr oder weniger ein zufälliger kritischer Treffer ist.
Ich muss allerdings auch dazu sagen, so wie ich es gelesen habe und so wie ich es auch empfinde, passt sich der Schwierigkeitsgrad ja anscheinend so ein bisschen an dich an und wird dann auch schwerer oder leichter, je nachdem, wie gut du spielst oder wie schlecht du spielst, was Zielen und so weiter angeht. Womit wir übrigens zum, wo ich gerade Zielen erwähne, sehr netten Punkt komme, um diese Ungenauigkeit, ja, nachzuahmen, die man im Original von Resident Evil 2 hatte, dadurch, dass man nur drei Schusslinien hatte, unten, mitten, oben. Haben sie ja tatsächlich die Streuung vom Fadenkreuz ziemlich groß gemacht und auch, ja, du brauchst halt immer diesen Moment beim Stehenbleiben, bis es dann wirklich ein guter Schuss wird. Und der ist gar nicht so leicht abzupassen, dieser Moment, wenn du parallel von drei Zombies ja, attackiert wirst, beziehungsweise die einfach auf dich zu torkeln, laufen, irgendwas dazwischen.
Ja, durchaus, durchaus.
Na, weiter zum Remake-Gameplay, was sie natürlich auch geändert haben. Du schaust nicht mehr aus diesen festen Kameraperspektiven, wie schon gesagt, sondern meines Empfindens, aber auch nur meines Empfindens nach, haben sie wirklich sich Resident Evil 4 genommen, das ja von vielen auch als das beste Resident Evil gesehen wird. Und so ein bisschen die Steuerung und ja, das Gefühl vom Spiel her daraus übernommen. Wie siehst du das?
Ja, schon, an sich schon. Ich meine, es gibt ein paar Unterschiede. Im Gegensatz zu Resident Evil 4 kannst du zielen und dich bewegen, aber gleichzeitig, wie du sagst, mit dem Fadenkreuz, bringt das nicht so super viel, außer man will sich neu positionieren, ohne komplett wegzuziehen und so. Es gibt kleine subtile Unterschiede und ich schätze, am ehesten könnte man es dann mit den Revelations-Teilen vergleichen, aber es ist definitiv sehr an Resident Evil 4 angeknüpft, was in gewisser Weise sogar minimal überraschend ist, wenn man darüber nachdenkt, weil angesichts dessen, dass es ja auf der RE-Engine läuft, so heißt es, glaube ich,
Ja, richtig.
und das Spiel, das letzte große Spiel, kam dazwischen eins? Nein, das nächste ist, glaube ich, DMC 5, 6, 7, 6, war ja dann Resident Evil 7. Fast schon ein wenig überraschend, dass das Spiel nicht in der Ego-Perspektive ist.
Das
Vielleicht wäre das
stimmt.
ein zu schockierender Bruch gewesen.
Das stimmt, aber ich glaube, sie wollten auch wirklich nochmal zeigen, es ist Resident Evil 2, es ist keine komplette Neuauflage, es ist kein komplett anderes Spiel. Sie haben ja auch, soweit ich das bisher beurteilen kann, ich bin noch nicht komplett mit der ersten Kampagne durch, soweit ich das bisher beurteilen kann, haben sie auch wirklich alle Bosskämpfe und alle Rätsel übernommen, die du auch im originalen Resident Evil hattest. Die haben das Haus ein bisschen angepasst, aber ich habe das Gefühl, sie wollten mit der Nicht-Ego-Perspektive, also dass du deinen eigenen Charakter noch siehst, wollten sie einfach nur bewirken, dass du noch mehr das Gefühl hast, hey, wir sind immer noch Resident Evil 2.
Ja, das kann durchaus sein. Aber ja, auf jeden Fall. Oder es ist halt einfach der Appeal von, weil, ja, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sagen würde, dass nach seinem Empfinden nach Resident Evil 4 immer noch der beste Teil ist. Und andere Leute fanden, und es gibt viele Leute, die Resident Evil 2 den besten Teil fanden. Und irgendwie ist das dann auch ein guter Kompromiss, irgendwie etwas dazwischen zu schaffen.
Ja, damit hast du eigentlich schon meine Meinung dazu angestoßen. Resident Evil 2 Remake ist für mich mittlerweile der beste Teil, weil es einfach was geschafft hat, was nach Amnesia kein Spiel mehr so richtig geschafft hat. Es lehrt mir die Furcht. Es lehrt mir wirklich wieder die Furcht. Also dieses schwitzige, den Controller in der Hand halten, wenn man wirklich nur 3 oder 4 Schuss hat. Die Zombies werden im Verlauf des Spiels, ich glaube, das ist in meinem Fall, wie gesagt, dem angepassten Schwierigkeitsgrad geschuldet. Also ich denke, damit hängt es zusammen. Die Zombies zählen, halten plötzlich ein paar mehr von den Schüssen aus, die ich vorher feinsäuberlich abgezählt habe. Und ja, das war dann doch Moment, wo ich dann wirklich mal kurz aufgeschrien habe, weil dieses Ding, was ich da gerade zusammengeschossen habe, sich dann doch wieder hochbewegt hat, statt einfach liegen zu bleiben.
Und dann gibt es natürlich noch, ich persönlich nenne ihn Klompknopf, den Stampfmann.
Mr. X?
Ich glaube, Fans nennen ihn Mr. X. Auch
Ich
wenn er ins
glaube, er
Spiel
ist
wohl genannt wird.
tatsächlich auch als Mr. X betitelt, aber der richtige Name ist ja Tyrant.
Ja, ich glaube, er hat sogar eine Nummer, aber dafür müsste man mehr Resident Evil Fan sein als ich.
Tyrant 107, wenn ich nicht ganz falsch liege. Aber ich möchte mich da auch wieder
Ah.
nicht festlegen. Jetzt muss ich mich mal kurz selber bestätigen.
Ja, weil bei mir ist es tatsächlich so, mit der Zeit gewöhnt man sich bei Horrorspielen an vieles.
Ach, verdammt, T103, Mist.
Ha! Du bist doch nicht der beste Fan.
Nein, aber ich kenne zumindest die Grundlagen der Geschichte und ich kenne, glaube ich, die Story von allen Teilen. Auch von denen, die ich nicht spielen durfte, konnte, wie auch immer. Diese
Nein, aber das ist so
vermaledeiten
das.
Online-Spiele.
Nein, aber das ist so, was den ja, Gruselfaktor, ja doch schon, Gruselfaktor angeht, ist das für mich eines der Highlights, weil ich meine, man gewöhnt sich irgendwo auch an die Zombies und man gewöhnt sich selbst an die blöden Licker, die fürchterlich sind und rumspringen können, was sowieso
An
nicht so gut ist,
die
wenn man selber.
blöden, an diese blöden Krempen habe ich mich bis zum Ende des Spiels oder beziehungsweise bis zu dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, weil das Ende ist nicht mehr weit, zumindest wenn es nach dem Originalspiel geht, habe ich mich bis dahin nicht gewöhnt, weil wenn plötzlich dieser Schrei, dieses Screech, würde ich es schon fast eher nennen, um die Ecke kommt und du einfach schon weißt, ach Scheiße, von wo springt er mich denn jetzt wieder an, dann ja, einfach schon allein dieser Moment des Schreis oder wie du es beim Mr. X so schön genannt hast, dieser Moment des Stapfens. Du hörst ja einfach, dass da irgendwas kommt, aber kannst nicht so ganz hundertprozentig orten, woher. Und diese Anspannung. Warum?
Ja, es ist definitiv, also das ist definitiv vielleicht das Highlight des Spiels, mehr noch als die Grafik, die sehr hübsch ist. Definitiv mit hübschen Lichteffekten und
Gore-Effekten.
sehr guter Performance. Aber das wirkliche Highlight ist das Sounddesign. Also das Sounddesign ist wirklich exzellent. Immer ein Garant für gute Horrorspiele und auch immer etwas Wichtiges bei guten Horrorspielen, aber selbst im Vergleich zu anderen Spielen wie zum Beispiel dem ebenfalls exzellenten Dead Space, was auch ein sehr gutes Sounddesign hat, Resident Evil 2 nochmal ein Stück mehr.
Ja, Resident Evil 2 hat technisch einfach alles richtig gemacht. Das kann man absolut nicht abstreiten. Also besonders einprägsam ist mir auf dem Schirm geblieben die Szene auf der Terrasse, wenn du das erste Mal die Rückseite von dem abgestürzten Helikopter siehst. Oder die Szene, bevor Mr. Stampf-Stampf kommt. Wo eben dieses Spiel, dieses Lichtspiel vom Feuer, das ist einfach wirklich wahnsinnig gut und es gibt keine einzige Sekunde auf der PS4, wo da auch nur ein Ruckler drin wäre, geschweige denn ein Zucken.
Ja, da hat es sich dann, glaube ich, definitiv gelohnt, da so eine performante Engine hinzubekommen, auch wenn Resident Evil 2, also das neue jetzt leider keinen VR-Support hat. Das wäre noch zumindest interessant gewesen, aber ich
Gott, ich
schätze,
glaube, ich
da
würde.
wurde dann die Hardware doch ein wenig zu sehr
Ich glaube, ich hätte auch angefangen zu weinen. Resident
gepusht.
Evil 7 hat mich schon fertig gemacht mit VR. Also, das ist schon mal ein ganz anderes Erlebnis. Oh, wo mir gerade einfällt, ich war tatsächlich genervt, als Mr. X das erste Mal aufgekreuzt ist.
Ja,
Also,
mach Sachen.
das war einfach dieser Moment. Ich kannte die Szene ja noch aus dem Original. Hab aber nicht mehr so wirklich dran gedacht, also so wie das halt so ist, du schwelgst in deine Erinnerung, boah, sieht das hier alles toll aus, boah, haben die das gut umgebaut, boah, das gefällt mir alles. Man guckt sich ja dann auch alles dreimal an, um nochmal zu gucken, oh, und das ist auch wie im Original und jetzt bla blub, etc. pp. Und dann kam die Szene, wo ich wieder von der anderen Seite an diesen Helikopter rangehe. Ich sehe einfach nur, wie dieser Helikopter angehoben wird, sehe noch nicht mal Mr. X und sitze wirklich vor dem Bildschirm und denke mir, boah, nee, echt jetzt? Und jetzt habe ich keine Ruhe mehr.
Ja,
Und
dann hat man keine Ruhe mehr, zumindest für eine lange Weile.
du wirst fast bis zum Ende des Spiels komplett von dem Mann verfolgt. Also du wirst auch noch richtig Spaß kriegen, Jan.
Meine, ich weiß es, ich hab's durchgespielt.
Ach, du hast es schon durch?
Ja, ich hab's durch.
Ah, gut,
Ich habe
dann kann ich
zumindest
ja.
die A-Kampagne durch. Ich bin bei der B-Kampagne. Wo ich dann auch Schwierigkeitsgrad technisch sagen muss, die B-Kampagne ist ein bisschen mehr ein Bastard.
Ist die B-Kampagne im Sinne von mehr Zombies oder weniger Munition Bastard oder Mr. X-mäßig Bastard?
Ja. Es gibt da einige Sachen. Also andere Verteilung von Gegnern, andere Verhältnisse, was Waffen und Munition angeht, andere Laufwege und so weiter und so fort.
Und wenn ich es richtig im Kopf habe, zumindest war es im Original so, liegen die Items dann auch etwas anders verteilt.
Ja, durchaus, durchaus. Ich weiß, beziehungsweise ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil natürlich B-Kampagne spielt man dann mit dem jeweils anderen Charakter. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie es dann ist, ob es dann einfach nur dieselbe Verteilung ist, wie es sowieso mit dem Charakter wäre, aber angesichts dessen, dass man auch von einem anderen Punkt startet und die Kampagne ein bisschen anders ist, bis sie dann zu den individuellen Plots kommt von den Charakteren an sich. Ja. Wo aber auch so ein wenig mein größter oder ich sag mal mein kontroversester wahrscheinlich Kritikpunkt kommt. Bin nicht so super ein Fan von dieser AB-Verteilung.
Dass
Weil
du
im
das.
Endeffekt ist es zu einem sehr großen Teil dasselbe Spiel. Und angesichts dessen, wie viel man schon in der ersten Kampagne, insbesondere in der Polizeistation, mit Backtracking zu tun hat, insbesondere wenn man die ganze Zeit von Klomp-Klomp, dem Stadtwachmann, verfolgt wird und sowieso 3 Runden durch die ganze Polizeistation gehen muss, um überhaupt mal dahin zu kommen, wo man überhaupt hin möchte, war ich jetzt etwas wenig angetan, direkt dann wieder eine längere Zeit in der Polizeistation zu verbringen, auch wenn die Kampagne etwas kürzer ist.
Ich finde allerdings die Polizeistation auch ein kleines Highlight vom Spiel, sowohl grafisch als auch vom Art-Design her. Deswegen, mich hat das gar nicht, also ich stimme dir zu, bis zu dem Punkt, dass es halt eben langweilig, irgendwo auch ein bisschen langweilig oder ein wenig überraschend ist, dass du permanent denselben Ort besuchst oder zu sehr großen Teilen des Spiels. Aber alleine aufgrund des Art-Designs und gerade weil sie das so wunderschön im Remake umgesetzt haben, bin ich echt Fan von dieser blöden Polizeistation. Ich habe mich tatsächlich, nachdem das Statue-Rätsel mit den Medaillons gelöst ist, auch einfach wieder darauf gefreut, dass ich wusste, ja, ich komme gleich nochmal in die Polizeistation, das wird richtig geil.
Ich meine, was das Design und alles so angeht, stimme ich dir durchaus zu, auch wenn, ja, ich da auch ein wenig den Punkt vertrete, es wird ja auch im Spiel erklärt, aber ich da auch ein wenig den Punkt von den Charakteren vertrete, dass es das eine sehr, sehr seltsame Polizeistation ist.
Ja.
Ist sie doch ganz cool designt, aber man lernt sie halt so schon im ersten Durchspielen recht intim kennen. Weshalb ich nicht so ein super Fan war, da nochmal zurückzukehren und in gewisser Weise es fast bevorzugt hätte, wenn ich glaube, es war sogar der ursprüngliche Plan des Remakes, dass man tatsächlich nur eine Kampagne hat und dass dann irgendwie die Storys dann, dass man dann irgendwie zwischenzeitlich mal Charakter wechselt oder so.
Was auch
Hätte
nicht
ich
verkehrt
persönlich
gewesen
besser
wäre.
gefunden, auch wenn es natürlich sehr viel weniger authentisch ist als quasi eine akkurate Repräsentation von den A- und B-Discs, beziehungsweise den A- und B-Plotlines, wie auch immer.
Ja, ich denke, das wird tatsächlich auch wieder dem, hey, wir sind Resident Evil 2 geschuldet sein. Die Idee der einzelnen Kampagne mit wechselnden Charakteren hätte ich gar nicht so verkehrt gefunden, zumal du ja auch im Spiel, sowohl im alten als auch im neuen Teil, mal kurzzeitig in komplett andere Charaktere schlüpfst. Wenn ich nicht ganz falsch liege, ist es bei Claire Sherry Birkin und bei Leon Ada. Und ja, das hätte man ja auch wunderbar in einer Kampagne einbauen können. Allerdings wäre dann, darf's nicht vergessen, ich schaue immer noch mit einem bisschen rosarote Retrobrille darauf und freue mich einfach wie ein Kleinkind, dass es einfach so originalgetreu wie möglich umgesetzt haben. Ja, und das wäre halt irgendwo dann verloren gegangen, denke ich.
Ja, und das kann ich auch durchaus verstehen, aber ich bin halt persönlich kein Fan von. Auch eben wegen so Touches wie an und für sich spielt die Story dann so, als würde sie gleichzeitig, als würden beide Charaktere parallel ihre Storylines erleben, aber es macht im Endeffekt nicht wirklich Sinn.
Weil sie sich auch häufiger über den Weg laufen müssten.
Erstens das und zweitens auch in der B-Kampagne, auch wenn tatsächlich dann einige Sachen anders sind, ist es dann trotzdem so, dass Räume wieder verschlossen sind, man wieder die drei Medaillons finden muss, auch wenn auf etwas andere Weise und so weiter und so fort.
Nee, hast du
Aber hab nicht
vollkommen
wirklich
recht.
das abgesehen davon von den ein, zwei Szenen, wo sich die Charaktere tatsächlich über den Weg laufen. Und angesichts dessen, dass die B-Kampagne dann entsprechend anders anfängt, hat man nicht so wirklich das Gefühl, als wären es parallel laufende Storylines, auch wenn das Spiel so tut, was dann etwas befremdlich ist.
Ja, Spiele müssen in ihrer inneren Logik eigentlich auch immer Sinn ergeben für mich, aber das ist halt der Bruch, den Resident Evil einfach wagt und auch ungünstigerweise durchzieht bis zum bitteren Ende. Wie du schon so schön sagtest, ich verstehe jeden, der sagt, es ist blöd, weil die B-Kampagne zu spielen, weil man im Prinzip eigentlich die A-Kampagne nochmal spielt, nur eben mit anderen Positionen. Aber ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich habe auch Dark Souls dreimal durchgespielt, was ja auch nichts anderes ist, obwohl du alles kennst, nur mit einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad nochmal, was sich im Endeffekt dann relativiert, weil du ja auch immer stärker wirst.
Ja. Nur ist da eben halt die Sache, da wird halt quasi kein zusätzliches Material normalerweise zurückgehalten.
Das stimmt und da stimme ich dir auch zu. Und wenn ich's, da ich, wie gesagt, die erste Kampagne noch nicht durch habe und das dementsprechend noch nicht weiß, wenn ich das richtig gehört, gelesen und die Beschwerden gedeutet habe, musst du auch tatsächlich die B-Kampagne spielen, um die Zusatzmodi freizuschalten.
Ja, abgesehen davon, dass es auch kein richtiges Ende in der A-Kampagne gibt. Sorry für den Spoiler, aber es ist so. Das Spiel sagt dir ziemlich ausdrücklich, hey, du musst die B-Kampagne durchspielen, damit du das richtige Ende bekommst.
Na, dann erzähl mir doch mal, wie das Ende von der A-Kampagne ist.
Okay, ich sag mal jetzt Spoiler, wer es wirklich nicht wissen will, muss dann 30 Sekunden vorspulen. Man endet im Zug, die beiden begegnen sich wieder und dann endet das Spiel einfach abrupt. Und
Das
es
ist
gibt
wirklich
eine
gemein.
quasi After-Credit-Szene von dem richtigen Endboss. Aber gegen den spielt man dann noch nicht.
Das ist tatsächlich ein bisschen albern. Das haben sie im Original besser gelöst. Da hattest du tatsächlich eine vernünftige Endsequenz, die dann eben ja in der B-Kampagne noch mal etwas ausführlicher behandelt wurde. Aber du hattest eine Endsequenz.
Ja, und das ist so ein bisschen, ja, ich meine, in gewisser Weise ist es fair genug. Es ist jetzt auch, Resident Evil 2 ist ja auch kein super langes Spiel. Ich habe die A-Kampagne, glaube ich, in 6 Stunden durchgespielt. Die B-Kampagne ist kürzer. Etwas minimal.
Das, ja, es ist ja auch, es gibt sogar eine Trophy für einen Speedrun von unter 3 Stunden.
Ja, es gibt auch irgendwelche Trophies dafür, wenn man die Kisten nicht benutzt.
Oder nur 14.000 Schritte im gesamten Spiel gemacht hat.
Ja, aber ja, meinerseits, ich bin ein normaler Mensch.
Ja, ich
Ich
wüsste auch.
brauche diese Dinge wie Kisten. Was so ein bisschen der andere Punkt ist, wo ich so ein bisschen mit mir unschlüssig bin, aber das ist halt etwas, was so ein elementarer Teil ist von Resident Evil 2. Das Inventarmanagement ist manchmal spannend und manchmal ist es nervig.
Ja, Vorteil schon mal, du kannst das Inventar vergrößern. Muss man ja auch
das
mal von der
wahr.
Seite sehen.
Das ist wahr, aber es ist nie genug.
Es ist auch nie genug, weil du dann, du kriegst die Vergrößerung gefühlt oder von mir gefühlt meistens immer nur dann, wenn du kurz davor stehst, eine neue Waffe zu bekommen, auch nur damit du die neue Waffe im Inventar halten kannst. Ob du dafür Munition hast oder nicht, ist erstmal sekundär.
Das ist richtig. Und ich hatte auch lange Zeit dann eine Waffe in der Kiste, weil keine Munition für da war.
Aber wo wir gerade bei den Waffen sind, welche ist denn dein persönlicher Favorit bisher?
Ich meine, ich habe noch nicht alle Waffen und tatsächlich habe ich die A-Kampagne so komisch gespielt, dass ich nicht alle Waffen in der Kampagne bekommen habe. Dann wiederum angesichts dessen, dass ich mit Claire angefangen habe, ist der Granatwerfer natürlich
eine Bombe.
Eine Bombe. Ein sehr befriedigendes Erlebnis, weil es mit vielen Dingen sehr, sehr schnell Schluss macht.
Ja gut, ich spiele mit Lian. Ganz klassisch, da bin ich auch Shovi. Ich möchte den Kerl sehen. Abgesehen davon finde ich Lian einfach egal, in welchem Teil von Resident Evil großartig. Beziehungsweise die Charakterzeichnung und die Charakterentwicklung, die er durchmacht. Und zumindest im Remake am besten gefällt mir bisher ganz stumpf die Schrotflinte. Die macht auch mit sehr wenig Munition sehr viel, sehr tot.
Ja, ich bin auch sehr zufrieden von dem, was ich bisher damit gesehen habe. Also, was ich damit dann nicht mehr sehen musste. Aber ich schätze, im Endeffekt muss man es dann doch dem Granatwerfer geben, weil es kann Dinge in Flammen setzen und manchmal kann es Dinge mit Säure schmelzen.
Ja,
das sind
ja
zwei Sachen.
Ja, da finde ich diesen Kniff, dass man Mr. X einfach vor Ende nicht. Oh Gott. Nochmal Spoiler Alert. Dass man Mr. X vor Ende des Spiels nicht killen kann, finde ich auch sehr unbefriedigend oder zumindest auf längere Zeit stoppen kann, weil ich denke, ein Granatwerfer, der so ziemlich alles andere platt macht, sollte aushelfen. Allerdings ist es dann der Raketenwerfer, der am Ende hilft, der ja auch nicht viel mehr oder großartig anderen Wumms auf das Gewebe oder die Figur haben sollte.
Ja,
entschuldige das Räuspern immer mal wieder. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals.
Ja, ich bin auch ein bisschen am Kränkeln. Von daher hoffe ich, dass uns das die Hörer verzeihen.
Ihr merkt, wir sind alle noch im Januar, wir sind Krankenmodus.
Ja, alle infiziert mit einem beliebigen Buchstabenvirus. Was ist dein Lieblingsbuchstabenvirus?
Mein Lieblingsbuchstabenvirus ist ganz klassisch der T-Virus, Moment, nochmal auf Englisch, T-Virus. Aus dem einfachen und simplen Grund, ohne den gäbe es alle anderen nicht.
Ah, fair genug. Wie viele gibt es eigentlich insgesamt?
Ich weiß,
dass es mehr als zwei gibt.
Ich weiß, dass es auf jeden Fall, es gab ja zwischendurch auch den Wechsel von T-Sachen zu anderen Sachen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es den T, den G, den C und den A-Virus gibt. Dann gab es noch den T-Abyss-Virus. Das war ja dann der Virus, der zu Zeiten von Resident Evil Revelations 1 freigesetzt wurde. Dann gab es noch einen ganzen Haufen Unterarten, wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, worunter die Hunter gelitten haben. Die waren ja auch bei Revelations dabei. Die Hunter waren ja auch von irgendeinem Virus befallen, aber ich denke, von dem Virus gab es gar keinen richtigen Namen, oder?
Ich weiß es nicht. Da hört wirklich meine Fachkenntnis auf.
Ja, es gab ja auch während der Geschichte von Resident Evil dann die Umbezeichnung von einfachen, entweder infizierten Zombies, Mutanten, wie auch immer du es nennen möchtest, zu ganz stumpf BOW oder auch Bioorganic Weapon. Und mit dieser Umstellung, war zumindest mein persönliches Gefühl, wurde dann auch die Viruslinie eingestellt, mehr oder weniger. zu Zeiten von Teil 4 war es ja auch schon kein Virus mehr, sondern dieser Parasit. Hieß er Uroboros? Nee, Uroboros war das große Vieh, oder? Ah, ich weiß es gerade nicht.
Irgendwas Spanisches.
Irgendwas Spanisches.
El Parasito, keine Ahnung.
Oh ja, irgendwie so klang's, da hast du vollkommen recht.
Nein, so klang's nicht, aber es war irgendetwas Spanisches.
El Parasito klingt aber schon mal gut. Also wenn ich irgendwann mal ein Virus erschaffen sollte, werde ich dich als erstes fragen, wie ich ihn nennen soll.
Vielen Dank. Mehr will ich gar nicht vom Leben. Das ist so auf der Einmalliste ganz oben. Einen eigenen Virus benennen. Und nicht nur in Plague Inc. oder wie das Spiel heißt.
Plague Inc. ist großartig. Nichts gegen Plague Inc., das ist für zwischendurch immer wieder klasse. Also, falls ihr nochmal ein Spiel aus purer Langeweile braucht und es noch nicht gespielt habt, holt euch Plague Inc.
Durchaus, durchaus.
Und vernichtet die Welt. Das habe ich jetzt nicht gesagt.
Aber gut, zurück zu Resident Evil 2. Mal
Zwei
überlegen,
Sekunden,
was.
ich muss jetzt wissen, wie dieser blöde, gottverdammte Virus heißt.
Okay.
Sonst fange ich an zu.
Jetzt ist mir eingefallen, Las Plagas
Las
ist es.
Plagas, du hast vollkommen recht. Ah, dieser wundervolle
Yay.
Parasit. Voll
Nee.
ausgeschüttet. Ausgeschüttet von den Los Illuminados. Immer diese
Ja gut,
Spanier.
so weit wäre ich jetzt nicht gekommen.
Ja, Los Illuminados fiel mir noch die ganze Zeit ein, weil das einfach diese Aberration des Namens Illuminaten ist, aber auf den Rest wäre ich jetzt auch nicht gekommen, also auf den wunderschönen Las Plagas-Type. Was hat dir denn bisher am Resident Evil 2 Remake als jemand, der mit der Serie nicht so beschäftigt ist, insgesamt am besten gefallen?
Ja, ich meine, im Endeffekt, auch wenn ich mich schwer tue, unter anderem mit so Sachen wie dem Inventarmanagement, was einerseits halt ein elementarer Teil des Spieles, aber andererseits dann auch dazu geführt hat, dass ich tatsächlich dann manchmal quasi einfach nur mehr oder weniger Kuriergänge gemacht habe zu da, wo ich ein Item brauche, zu der Itemkiste, um es da reinzutun, damit ich wieder Platz habe und so weiter. Muss ich dann doch sagen, es ist ein bisschen charmant, dass noch einiges von dem altmodischen Design da bleibt, dem Spieldesign, was es dann im Endeffekt jetzt wieder heutzutage frisch macht, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, das, was ich auch so unglaublich toll finde, dass die rosarote Brille beibehalten haben und eben sagen, wir sind Resident Evil 2 oder das hier ist Resident Evil 2, ohne dabei das Grundkonzept zu zerstören.
Und dann natürlich einfach die exzellente technische Umsetzung, insbesondere das sehr, sehr gute Sounddesign.
Ich habe übrigens tatsächlich schon wieder ein Tränchen in den Augen gehabt, als Marvin Bramek dann beim zweiten Besuch nicht mehr ganz so frisch aussah.
Ja, es ist definitiv der blasseste Bewohner, den man zumindest zeitweise noch lebend sieht. Aber ja.
Ja, das stimmt
Ich glaube,
schon,
das ist
aber
tatsächlich die eine Sache, wo man sagen kann, das ist kein Spoiler. Das erste Mal, wo man ihn sieht, weiß man schon, der macht's nicht lang.
das stimmt allerdings. Und was man auch dazu sagen kann, für die Freunde, die das Original gespielt haben, er hat eine längere Lebensdauer, möchte ich nicht sagen, aber er hat eine bedeutendere Rolle und ist auch länger da als im Original.
Und jetzt, wo ich im B-Plot bin, will er einfach nicht sterben.
Ach nein, wirklich?
Ja, es ist einer von denen, wie gesagt, ich habe ja eh das Gefühl, dass die Zombies, die man nicht quasi komplett zerstört, dass die immer wieder kommen und angesichts dessen, dass das natürlich ein sehr einzigartiges Charaktermodell ist, habe ich das Gefühl, von ihm werde ich persönlich nochmal ganz persönlich verfolgt. Wie so eine Art Mini Mr. Klump Klump. Glücklicherweise langsamer.
Ja, und besser auszuweichen. Das finde ich übrigens auch faszinierend, dass sie es geschafft haben, trotz der Umwandlung von diesen starren Perspektiven und ja, ich nenne es mal starren Angriffslinien der Zombies, das in dieser Third-Person-Ansicht dann noch hinzukriegen, dass du den Zombies ausweichst, also dass du dich einfach mobil fühlst. Obwohl du trotzdem immer noch sehr langsam bist, natürlich, aber du
Ja,
hast die Möglichkeit auszuweichen, du kannst dich entscheiden, schieße ich jetzt meine Munition in den Schädel von diesem verfaulenen Wanderer oder versuche ich daran vorbeizukommen. Auch das Kampfmesser, was im Original auch vorhanden war, gibt dir einfach nochmal Möglichkeiten, irgendwie zu entkommen, selbst dem Mr. Klomp Klomp übrigens. Mr. Klomp Klomp, eigentlich ein genialer Name. Wir sollten das als Meme etablieren. Ich werde es bei Reddit posten. Ich habe meinen Faden verloren. Scheiße.
dass man mobil ist und
Genau,
Zombies gut
dass du immer
ausweichen
noch
kann und dass du
ausweichen
nicht meinen
kannst.
musst im Endeffekt, weil ja,
Richtig, du
so
brauchst die
viel
Munition
Munition
eben
gibt's da
für.
nicht.
Eben, du brauchst die Munition für andere Szenen. Den Fehler habe ich übrigens dann beim ersten Durchspielen auch gemacht, beziehungsweise beim jetzigen Durchspielen, ich bin auch beim ersten. Ja, ich hatte permanent das Gefühl, dass ich genug Munition habe, weil auch immer genug Nachschub kam, habe dabei aber nicht bedacht, dass ich wieder zurück in dieses wundervolle Polizeirevier rein muss, was dann leider zur Folge hatte, ja, dass ich beim zweiten Besuch jetzt permanent an Munitionsknappheit leide.
Ja, gut, mir ging es da in gewisser Weise ähnlich, auch wenn es dann teilweise auch Hubris ist, weil ja, man kann ziemlich viel Munition ansammeln, aber man kann auch ziemlich schnell all die Munition verlieren, weil die Zombies so viel aushalten.
Wusstest du eigentlich, dass wenn du den Hut von Mr. X wegknallst, du auch einen Trophy kriegst?
Habe ich gehört, aber ich war beschäftigt mit Weglaufen.
Auch ein faszinierendes Ding, dass er schneller läuft als ja. Aber wie du schon sagtest, ja, man kann sehr viel Munition verschieben. Auch deswegen sollte man eher vor Mr. X weglaufen, weil der Typ einfach nicht umkippt, egal was man da reinpfeffert.
Ja, außerdem hört er, wenn du schießt.
Oh Gott, ja. Ja, sei bloß laut und du hast den Typen direkt an der Backe. Und was noch viel schöner ist, er schafft dir neue Wege, auch wenn du die gar nicht haben willst.
Oder er versperrt dir die Wege, weshalb du dreimal durch die Polizeistation rennen musst.
Na, bisher habe ich mich dann einfach immer, das gab's auch schon im Original, in bestimmten Räumen aufgehalten, wo er nicht reingeht. Und es sind übrigens auch die gleichen Räume wie im Original, 5 Stück, wenn du es genau wissen willst. Die ganzen Safe Rooms außer der Hauptraum und dann der Stars Büro und das Befragungs- und also dieses Verhörzimmer, das da irgendwo im Keller an irgendeiner Ecke ist. Und ja, wenn es soweit war, dass er mir den Weg versperrt hat, bin ich einfach in den nächsten dieser Räume reingelaufen und habe einfach eiskalt gewartet, bis ich keinen Stompf, Stompf mehr höre.
Da muss man aber ganz schön lange warten.
Man kann sich einen Kaffee währenddessen kochen.
Ich verstehe.
Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Es
Aber
macht
nein,
noch immer Spaß.
dann die Frage zurück. Was ist bisher dein persönliches Highlight?
Mein persönliches Highlight ist, ja, ich glaube tatsächlich der erste Moment, als ich wieder in die Polizeistation reinkam und alles genau wiedererkannt habe, obwohl es in völlig neuer Grafik war und ich plötzlich schon das Obergeschoss betreten konnte, ohne, gut, das konnte ich auch schon in der Demo, also daher wusste ich, war die Überraschung im richtigen Spiel dann nicht mehr ganz so groß, aber ja, es hat einfach so unglaublich viel Wiedererkennungswert. Es ist. Also wenn Final Fantasy VII das Remake auch nur halb so gut wird wie das RE2 Remake, dann bin ich glücklich. Also, die haben mir wirklich einfach irgendwie meine Kindheit für einen Moment zurückgegeben. Und der Effekt, den kriegt auch nicht jedes Spiel oder jedes Remake hin. Ich erinnere mich dann an dieses grausame Outcast Remake, worauf ich mich ewig lange gefreut habe. Und im Endeffekt haben sie einfach nur die Auflösung hochgeschraubt und den Rest des Spiels zugelassen. Bäh.
Tja, also kann man im Endeffekt sagen, ein Erfolg für Nostalgiker und Neueinsteiger gleichermaßen.
Vollkommen.
Dann vielleicht die nächste spannende Frage. Was wäre jetzt als nächstes am liebsten, was
Als
Resident Evil angeht, für dich?
ich habe dich gerade nicht verstanden, entschuldige.
Was möchtest du, was kommt also, was möchtest du am liebsten als nächstes sehen von Resident Evil?
Am liebsten möchte ich tatsächlich noch einen dritten Teil als Remake haben, der aber bitte dann auch genauso schön ausgearbeitet ist wie Teil 2. Wobei mich da natürlich die Mechanik von Nemesis, wie der Untertitel von Resident Evil 3 auch gelautet hat, doch ziemlich genervt hat. Und ja, das wäre einfach, keine Ahnung, das wäre ein Highlight für mich. Dann hätte ich sie alle drei nochmal in schöner Grafik und in allen dreien einfach meine Jugend, nennen wir es lieber Jugend, weil als Kind habe ich es, wie eingangs erwähnt, nicht durchgespielt, zurück und könnte einfach nochmal sehen, ob es noch Menschen gibt, die sich wirklich auch daran erinnern, was das Spiel ausgemacht hat und nicht nur, was die tolle neue Technik kann, siehe Resident Evil 6. Wie sieht die Frage gebe ich aber auch gerne an dich zurück. Was möchtest du als nächstes von Resident Evil sehen?
Ich gebe zu, tatsächlich, vielleicht als nächstes dann doch ein Resident Evil 8.
In VR?
Weil, warum nicht? Weil ich meine, mit 7 haben sie jetzt wieder quasi ein neues Ding geöffnet. Das ist ja im Endeffekt ein bisschen so, dass es zumindest bislang immer so eine Trilogie gab von Spielen, die einen gewissen Stil hatten. Und angesichts dessen, dass Resident Evil 7 auch wieder ein sehr gut, ich hatte meine Probleme mit insbesondere, dass Resident Evil 7, finde ich, extrem frontgeladen war. Im Sinne von, der Anfang ist extrem gut. Und dann wird das Spiel zunehmend schlechter, nie zu dem Punkt, wo es wirklich schlecht wird, aber du weißt schon,
Ja, ich
nie so
verstehe,
gut wie
was du
der Anfang des
meinst.
Spiels ist nie, der Rest spielt sich nie so gut wie der Anfang des Spiels.
Es wird auch nie
Haben
wieder so
andere Spiele auch,
gruselig.
aber bei Resident Evil 7 war es wirklich extrem und linear, aber ich möchte halt trotzdem sehen, wie sie da noch mehr draus machen können und was sie da, wie sie da noch weitergehen können und was sie da noch anderes mitmachen können.
Das wäre eigentlich tatsächlich eine sehr spannende, ja, eine sehr spannende Geschichte, wenn es das. Oder wir vereinen einfach die Idee und machen ein Resident Evil 3 Remake mit VR-Einbindung aus der Ego-Perspektive.
Vielleicht, vielleicht. Auch wenn, wie gesagt, tatsächlich, ich bin auch immer ein Freund von neuen Sachen. Von daher, vielleicht sollten sie sich da ein bisschen die Sache geben und also ein bisschen die Abwechslung geben. Und es ist dann natürlich auch die Frage ein bisschen, ob's markttechnisch lukrativ ist für einen Resident Evil 3 Remake, weil Resident Evil 2 ist halt ein Klassiker. Ich glaube, in gewisser Weise ist Resident Evil 2 für viele populärer als der erste Teil.
Richtig.
Von daher hat es da Sinn gemacht, heutzutage noch ein Remake von rauszubringen. Ob das für den dritten Teil stimmt, man weiß es nicht. Und ich meine, ich hätte jetzt persönlich auch nichts gegen, aber wie gesagt, wenn ich es mir wünschen dürfte, dann können sie jetzt mal wieder was Neues bringen und dann können wir danach wieder weiterschauen.
Ja, vielleicht machen sie es auch abwechselnd ähnlich zur Revelations-Reihe und jetzt kommt dann als nächstes eben dann in Resident Evil 8 und dann danach ein Resident Evil 3 Remake oder so. Ich freue mich übrigens auch erstmal darauf, dass wir jetzt erstmal DLCs kriegen und noch ein bisschen andere Dinge sehen im Spiel. Also
Ja, klar, durchaus, durchaus.
eben der DLC Ghost Survivors mit dem Was-wäre-wenn-Szenario. Und da bin ich echt mal gespannt, was die da noch gemacht haben.
Sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, wir können es jetzt noch nicht sagen, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch nicht raus, aber ich habe jetzt zum Beispiel erfahren, neue Gegnertypen.
Oh, es gibt noch, ach stimmt, schwer gepanzerte Zombies habe ich irgendwo gelesen.
Ja, und noch
Army.
andere, wohl irgendwie giftige Zombies, was mehr wie ein Gameplay-Ding klingt als etwas, was logisch Sinn macht, aber okay.
Eigentlich macht's logisch Sinn, also aus medizinischer Sicht. Weil wenn ich so ein verfaultes Vieh anbeißt, solltest du relativ schnell an einer Blutvergiftung leiden. Aber das nur aus der medizinischen Basis.
Ich verstehe. Ich denke, so oder so sollte man nicht von einem Menschen oder einem Hund oder
Du solltest
einem
dich bevorzugt von gar nichts
Gehirn,
beißen lassen.
riesigem Gehirnaffen mit 10 Meter Zunge gebissen werden.
Der riesige Gehirnaraffe mit 10 Meter Zunge, den habe ich auch nie. Ich, nein, jetzt habe ich wieder Angst. Toll, danke, Jan.
Das ist mein Job. Sagen wir, das ist mein Job.
Aber es wird, ja, es hat einfach, ich glaube, es hat eine unglaubliche Spielerschaft angezogen, Resident Evil 2. Ich habe leider noch keine Zahlen. Ich nehme an, du auch nicht. Und es ist ein unglaublicher Erfolg geworden. Es hat unglaublich gute Kritiken bekommen, was die Kritikerseite halt angeht. Und ich glaube, damit werden sie echt, ja, merken, dass die Leute halt eher das klassische Horrorszenario in Anführungszeichen wollen statt ja actiongeladene Vorladungen mit Resident Evil 5 und 6.
Das definitiv. Ich meine, 7 war da ja auch schon ein Ding hin, auch wenn ich glaube, Resident Evil 2 ist da tatsächlich schon vorbeigezogen. Aber ja, das ist das, was Nostalgie macht.
Ich weiß, das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir 3 Millionen verkaufte Einheiten in 3 Tagen haben, was ja eigentlich schon mal dafür spricht.
Definitiv. Ja, damit würde ich sagen, definitiv eine derzeit sehr gute Zeit für Resident Evil.
Ich glaube, wir haben auch alles soweit angesprochen, was man ansprechen kann.
Von daher, wenn noch nicht so geschehen, definitiv ein Blick wert das Spiel, ein Kauf wert das Spiel.
Wer sich nicht sicher ist, ob es was für jemanden ist, der sollte sich die One-Shot-Demo antun. Solange
Ja,
er
das
noch kann.
ist durchaus nicht schlecht. Geht die irgendwann weg?
Nach 30 Minuten kannst du sie nicht mehr spielen, tatsächlich.
Das ist richtig, ja, aber ist irgendwie der Release zeitlich begrenzt? Das weiß ich
Nein, nein,
nicht.
nein. Runterladen kann sie jeder, aber wer seine 30 Minuten darin schon verbracht hat, ist leider out. Aber dafür spielt ihr eine sehr intensive Stelle des Spiels. Also tut's euch an.
Definitiv, definitiv. Von daher, ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Sebastian.
Vielen Dank auch dir, Jan. Und man hört sich.
Ja, wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.
Tschüss.